HR Info. Bilanz.
Kleiner, warte, Augenblick. Hör zu.
Hey!
Brauch mal kurz dein Hoverboard.
Wo ist der?
Hier.
Szene aus dem Kultfilm Zurück in die Zukunft 2. Schauspieler Michael J. Fox schnappt sich in seiner Rolle als Marty McFly ein Skateboard, das über der Straße schwebt, und entkommt damit ein paar Schlägern, die es auf ihn abgesehen haben. Spielend leicht.
Erst auf einem Hoverboard!
Das Hoverboard, oft bemüht, wenn über die Fortbewegung in der Zukunft gesprochen wird. Wie Mobilität schon bald aussehen könnte, darum ging's gerade auf der Messe Hypermotion in Frankfurt. Und darum geht's auch jetzt in HR Info Bilanz mit Aydoğan Makasci. 3 Tage lang ging es auf der Hypermotion um die Mobilität der Zukunft. Wer hat die besten Ideen, wer hat die besten Konzepte und wer schafft es, damit den Verkehr schon bald zu verändern? Ein Überblick.
Carsharing ist ein wichtiges Thema bei der Verkehrswende, genauso wie die Elektromobilität. Bringen wir also beides zusammen, hat sich der Anbieter Mobile aus Frankfurt gedacht. Florian Fröhlich kümmert sich um die Vermarktung der Elektroflitzer.
Sie müssen aus dem ländlichen Bereich kurz in die Großstadt zum Einkaufen fahren und hier langt völlig ein Elektroauto. Elektromobilität macht zudem Spaß und ist lokal emissionsfrei.
Mehrere hundert Autos von Mobile fahren schon durchs ganze Bundesgebiet. In Hessen ist zum Beispiel Friedrichsdorf als Partner mit dabei. Die Fahrzeuge können mit wenigen Klicks über App gebucht werden. Mobile geht es nicht nur darum, mehr E-Autos auf die Straße zu bringen. Das Unternehmen will auch dafür sorgen, dass die Fahrzeuge voller besetzt sind.
Das Teilen von Fahrzeugen und idealerweise vielleicht dann auch mit mehreren Personen ein solches Fahrzeug zu teilen, da muss definitiv die Zukunft hingehen.
Einen elektrischen Roller oder auch den Klimaroller bringt gerade das Unternehmen Scooterra aus Marburg auf den Markt. Stylisches Design für kurze Wege und um in den Städten etwas Platz zu sparen. Geschäftsführer Jasper Häger.
Wir hoffen, dass die Fahrzeuge dann eben ein bisschen außerhalb stehen, vielleicht auf einem größeren Parkplatz um die Ecke. Und wenn man dann den Wagen braucht, fährt man mit dem Roller kurz hin, holt den Wagen. Aber ansonsten kann man die ganze Zeit mit dem Roller fahren und hat sehr viel Platz in den Städten, der frei wird.
Wem gehört der öffentliche Raum? Über diese Frage wird oft gestritten, wenn es um die Städte geht, die voll sind mit Autos und wo dann Parkplätze fehlen. Wenn stattdessen mehr kleine Roller über die Straßen rollen würden, hätte da jeder etwas davon, meinen die Elektroscooter-Erfinder von Scooterra. Und?
Jeder, der eine normale Fahrerlaubnis hat, kann diese Fahrzeuge bis 45 km/h überall fahren. Man kann sie überall parken, ganz easy überall aufladen. Jede Steckdosis, eine Tankstelle, ganz einfach.
Verkehrsmittel gibt es viele und Ideen, möglichst sauber und günstig von A nach B zu kommen. Der Entwickler Mobimeo will die Verkehrsmittel vernetzen. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn programmiert Bausteine, die Anbieter von Mobilitäts-Apps in ihre Anwendung einbauen können. Geschäftsführer Kalle Greven.
Die Menschen haben keine großen Fragen. Es geht nicht um Leben und Tod. Es sind aber durchaus kleine Entscheidungen, die einen Unterschied machen. Fahre ich heute mal mit dem Fahrrad, weil die Sonne scheint? Das kann Spaß machen. Versus mache ich so, wie ich es jeden Tag mache. Also es gibt eine Menge zu entdecken. 60 bis 70 Minuten verbringen Menschen in großen Städten in der Mobilität.
Jeder von Ort zu Ort, wie er eben möchte und wie es für ihn am bequemsten ist. Dabei will Mobimeo helfen. Am sinnvollsten sei das gerade noch in den Städten.
Multimodalität anzubieten macht nur Sinn da, wo sie auch auf der Straße erlebbar ist, wo es Bikesharing-Anbieter, Carsharing-Anbieter gibt. Wir sind fest davon überzeugt, dass das kein Trend ist, der auf die Großstädte reduziert bleibt in Zukunft. Aber im Moment findet man ihn da.
Viele Ideen, viele Konzepte. Für die Unternehmen geht es jetzt ums Machen und die Ideen umzusetzen.
Mit dem Verkehr der Zukunft beschäftigt sich auch Andreas Knie. Mit seinen Positionen eckt er oft an, vor allem dann, wenn es ums Auto geht. Bis Mitte des Jahres war der Mobilitätsforscher Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Hallo, Herr Knie.
Hallo.
Herr Knie, mit dem Hoverboard über die Straßen fliegen, wie im Film Zurück in die Zukunft, wie nah dran ist das an Konzepten für modernen Verkehr?
Naja, man hätte nicht gedacht, dass man doch jetzt schon langsam in die Richtung sich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Man muss im Moment noch auf der Erde bleiben, aber wenn man zum Beispiel in Paris oder in den USA schon unterwegs ist, sind doch viele Menschen auf Brettern erkennbar, die da einfach ja, wie von Geisterhand bewegt, sich von A nach B bewegen. Also wir sind schon näher dran, als wir das jemals dachten.
Aber noch nicht so weit, wie sich das viele, wie vielleicht auch Sie sich das wünschen. Was auch immer ich über Sie gelesen habe, immer Geht es gegen das Auto irgendwo als Verkehrsmittel? Was haben Sie denn gegen das liebste Statussymbol der Deutschen?
Also es geht natürlich nicht gegen das Auto, sondern wir sind eine Automobilgesellschaft. Wir wollen uns bewegen und dafür brauchen wir auch Autos. Aber ich bin gegen das dominierende und dominante Nutzungskonzept des Autos, dass jeder eins und demnächst auch fast statistisch gesehen sogar zwei oder drei besitzt und diese einfach dumm, nutzlos vor der Tür stehen hat und dafür öffentliche Räume okkupiert. Das ist das, was uns zur Verzweiflung bringt. Wir brauchen also eine andere Gebrauchsform für Autos. Wir müssen sie anders, intelligenter besetzen. Und by the way, auch der Antrieb, den wir im Moment in Deutschland hegen und pflegen, der muss sich natürlich auch drastisch noch bald und sehr schnell ändern.
Sie haben in einem anderen Interview auch mal gesagt, in Deutschland laufe es immer nach dem Prinzip Fahrtautos und Kauftautos. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären, vielleicht auch mit Blick auf das Politische, was dahinter steckt?
Ja, wir haben in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa einen sehr langen, 40, 50, 60 Jahre bestehenden Konsens, wie der Traum des guten Lebens eigentlich aussehen sollte. Das war das eigene Haus, das war natürlich die eigene Familie und das war das Auto vor diesem eigenen Haus. Und wir haben in Deutschland wie in Europa, auch in den USA, alles getan, damit wir diesen Traum auch leben können. Wir haben Straßen gebaut. Wir haben eine Ordnung geschaffen, die dem Auto immer Vorrang geben. Wir haben Finanzierungsstrukturen geschaffen, damit man das Auto sich leisten kann, dass es eben nicht nur fährt, sondern man es auch abstellen kann. Wir haben den Sprit subventioniert. Wir haben die Möglichkeit, Dienstwagen zu nutzen, weiterhin steuerlich vergünstigt, sodass wir allen diesen Traum auch erfüllen konnten. Und das war auch gut. Wir haben diesen Traum, das muss man auch ehrlicherweise sagen, alle gelebt, aber seit ungefähr 10, 15 Jahren ist klar, dass wir viel zu viel vom Gleichen haben und jetzt die Städte, auch jetzt mittlerweile die Dörfer, damit verstopft haben. Und jetzt brauchen wir einfach einen neuen Traum.
Warum ist es denn so schwer, die Menschen dazu zu bringen, neu zu träumen, wie Sie das sagen?
Naja, der alte Traum ist ja für viele auch Routine geworden. Es ist kein Traum mehr, es ist keine Liebe mehr zum Auto, aber es ist eine funktional stimmende Beziehung. Ja, das ist in den ländlichen Räumen, auch in vielen Städten noch so. Ich fahre Auto, klar, es geht mir auf den Keks mittlerweile. Ich liebe es nicht mehr so, aber ich nutze es. Das macht Wechsel natürlich schwierig, zumal auch die Alternativen nicht so wirklich erkennbar sind. Fahrt Bus und Bahn, das funktioniert nicht. Fahrt Rad, das funktioniert auch nicht. Sondern die Alternative, die attraktiv sein muss, ist natürlich die Vernetzung aller dieser Verkehrsmittel. Denn ich zum Beispiel in Berlin hier lebend habe natürlich jetzt mittlerweile den Traum, dass ich alle Verkehrsmittel gleichermaßen benutze. Ich fahre Fahrrad, ich fahre U- und S-Bahn. Ich habe eine Bahncard 100, das ist wunderbar, ich kann überall einsteigen. Also man kann sich die Alternative schon zusammenbauen, aber sie ist noch viel beschwerlicher, als das natürlich früher der Traum des eigenen Autos war, wo man einfach von A nach B kommen konnte.
Weil Sie gerade das Beispiel Berlin genannt haben, wo Sie leben, aber auch gleichzeitig eben ja den ländlichen Raum schon angesprochen haben. Wenn ich auf Hessen schaue und auf die Situation, gerade was den öffentlichen Nahverkehr hier im Land angeht, da ist es für viele eben schwer, gerade im Ländlichen auf das Auto zu verzichten. Sehen Sie das auch oder ist das was, was viele nur vorschieben wegen ihrer Gewohnheiten?
Nein, natürlich ist das so. Dieser Traum, den wir gerade schon besprochen haben, der hat natürlich dazu geführt, dass man mit dem Auto im Kopf natürlich seine Residenzentscheidung, wie wir das so schön sagen, auch getroffen hat. Man ist natürlich nicht irgendwo hingezogen, wo ein Bahnhof in der Nähe war, sondern wo billiges Bauland war. So, und dann hat man plötzlich gemerkt, oh Gott, da ist ja kein Bus in der Nähe, Straßenbahn schon mal gar nicht, also habe ich ein Auto. Und dann wundert man sich, wenn plötzlich vier Erwachsene in einem Haushalt sind, dass man plötzlich vier Autos vor der Tür stehen hat und das selbst am Land dann der Parkraum knapp wird. Das wissen mittlerweile alle. Die Bereitschaft, jetzt neu zu denken, ist da. Und da sagen wir, am Land muss man das so machen, dass man zumindest den Besetzungsgrad der Autos erhöht. Es macht wenig Sinn, wenn vier Menschen mit vier Autos von A nach B fahren. Da könnten vier Menschen vielleicht auch ein Auto nehmen. Zumal wir mittlerweile mit den Smartphones, mit der digitalen Technik, mit dem mobilen Internet so tolle Sachen machen können, dass man ganz schnell ratzfatz sich mit anderen verständigen kann und dann gemeinsam fährt. Und es kommt noch was dazu. Früher, also ich bin ja auch schon etwas älter, ist man nicht zusammen mit Menschen in einem Auto gefahren, weil man ja dieses Auto als seinen erweiterten privaten Raum genutzt hat. Das ist heute auch ganz anders. Junge Menschen haben die Privatheit im Ohr und haben sie in der Tasche und können ganz einfach mit anderen Menschen zusammenfahren. Sie reden halt dann einfach nicht mehr miteinander.
Jetzt haben Sie gerade schon die Digitalisierung erwähnt. Wie wichtig ist die denn im Zusammenhang mit modernem Verkehr?
Ja, das ist natürlich das A und O. Ne? Also wie gesagt, so ein mobiles Internet, wo ich alles sofort bewerten, erkennen kann, wo steht was, was kann ich wie nutzen, wie sind die Konditionen und vor allem, wie sind die Zugänge. Ich kann auf einem Smartphone alles ablegen, was ich brauche, um ein solches Gerät, ob es 4 Räder hat, ob es 2 Räder hat, ob es irgendwann mal schwebt, das kann ich sofort erkennen, nutzen, sehen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt. Also man könnte fast glauben, der Verkehrsgott hat uns das geschenkt, damit wir endlich die Verkehrsmittel tatsächlich sinnvoll miteinander vernetzen.
Wie geht das am besten, diese sinnvolle Vernetzung?
Na, am besten oder jetzt auch schon in Städten erkennbar ist, man checkt einfach morgens ein, ne? Man tut sein Smartphone einfach anmachen. Und dann macht man nichts mehr. Dann nimmt man das, was gerade kommt, denn in Städten ist das so, selbst in Frankfurt, sie stehen auf der Straße, sie sehen einen Bus, sie nehmen den Bus vielleicht, weil sie nicht selber fahren wollen oder sie nehmen dann doch irgendeinen Wagen, der da möglich ist oder sie fahren mit dem Fahrrad oder gehen einfach zu Fuß und dann wechseln sie kurz, weil es plötzlich regnet, dann gehen sie in die S-Bahn oder sie gehen doch weiter zu Fuß und dann irgendwann sind sie angekommen, da müssen sie gar nichts mehr machen, weil das Smartphone erkennt, ach, sie sind ja stehen geblieben. Und dann werden sie automatisch ausgecheckt. Und dann gehen sie wieder rein, checken wieder ein. Das heißt, sie kümmern sich überhaupt nicht mehr um Verkehr. Und sie haben vor allen Dingen auch nicht mehr ein Gerät sozusagen an der Backe. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, wie komme ich mit meinem Auto in die Stadt, wo ist der Parkplatz? Und jetzt gehe ich abends dann noch mit ein paar Kumpels Bier trinken. Oh scheiße, muss ich das Auto ja stehen lassen. Wie kriege ich das morgens wieder zurück? Oder auch mit dem Fahrrad. Auch Fahrrad ist wunderbar, aber wenn man natürlich das Fahrrad überall hinnehmen muss, zum Beispiel in die S-Bahn, dann ist das für die Leute, die kein Fahrrad haben, auch kein Vergnügen. Das heißt, das kann man alles wunderbar miteinander vernetzen. Wir haben einen Überfluss. Jetzt muss man sie sinnvoll digital miteinander eben zu einer Dienstleistung verschweißen, dass man eben einen Nutzen ohne nachzudenken hat.
Vieles, das haben Sie eben auch schon anklingen lassen, funktioniert dann über das Smartphone, funktioniert vielleicht auch über Apps. Wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, gerade im U-Bahn-Bereich, aber auch im städtischen Bereich, da ist mein Mobilfunkempfang, ich sage das mal vorsichtig, oft sehr schlecht, sehr eingeschränkt. Bräuchte ich nicht erst eine funktionierende digitale Infrastruktur, Mobilfunkstrukturen, damit ich den nächsten Schritt gehen kann, auch den Verkehr darüber zu steuern?
Natürlich brauchen wir diese Infrastruktur. Wir brauchen sie vor allen Dingen in einer besseren Qualität. Man hat ja auch selbst in städtischen Räumen den Eindruck, mittlerweile ist sie sogar in der Qualität nochmal zurückgegangen. Das heißt also, diese digitale Ausleuchtung, die ist sine qua non. Das muss da sein. Das ist da, während wir in Deutschland uns ja mit Dieseltechnologie beschäftigen und da viele Milliarden rein investieren oder jetzt in die Kohlerenaturierungsfelder, wäre es vielleicht doch sinnvoll, nochmal darüber nachzudenken, eben diesen Ausbau der digitalen Möglichkeiten des Ausleuchtens auch unter Tage sozusagen dieses voranzubringen, zu tun. Das ist aber schon der geklärte politische Wille. Und da ist es natürlich gut, wenn wir Dienstleistungen auf dieser Basis aufbauen, die dann auch wiederum Druck auf die Politik machen, dann tatsächlich auch dort zu investieren und vielleicht Dinge, die aus der Zeit gefallen sind, nicht weiter fördern und uns wirklich mal in eine Zukunftsvision und in einen neuen Traum vom guten Leben auch bewegen.
Weil Sie gerade wieder vom Traum sprechen, wie sieht der städtische Verkehr im Jahr 2050 aus? Wie sieht Ihr persönlicher Traum davon aus?
Indem ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Ich weiß, dass ich von A nach B komme. Ich weiß, dass ich das mit regenerativen Energien tue. Ich weiß, dass ich dafür sogar so gut wie gar nichts bezahlen muss. Ich weiß, dass ich das allein machen kann, dass ich das mit anderen machen kann. Ich weiß, dass ich dann später gar nicht mehr sagen kann, was habe ich denn jetzt gerade genutzt? War das ein kleines Gefäß, war es ein großes Gefäß? Es ist einfach da. Es ist eine Commodity wie Gas, Wasser, Strom. Der Verkehr ist genau, wunderbar, leise. Er ist, macht uns die Städte nicht kaputt. Er lebt die Urbanität richtig. Er kommt quasi in unseren Gedanken gar nicht vor, weil er einfach funktioniert.
Herr Knie, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne doch.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Sie hören die Sendung HR Info Bilanz. In Hessen wurde gerade wieder verhandelt über mögliche Dieselfahrverbote in Darmstadt. Die Luft ist dort an mehreren Messstellen zu dreckig. Vom Gericht gab es einen Aufschub bis Anfang Dezember. Bedroht von Fahrverboten ist auch Wiesbaden. Die Straßenmeisterei ist deshalb gerade richtig gut beschäftigt. Denn an jeder Ecke gilt es, kleine Maßnahmen umzusetzen, um die Luft sauberer zu machen. Parkautomaten werden neu programmiert und Klötze an Fahrradwege geschraubt, damit sich mehr vom Auto aufs Rad trauen. High Noon vor Gericht in Sachen Dieselentscheid ist Mitte Dezember. Andrea Bonhagen.
Und schon sind die Münzen verschluckt, 25% mehr. An den Quellen direkt in der Innenstadt sind die Parkautomaten schon umgestellt. 2,50 Euro die Stunde statt 2 Euro.
Das ist halt schlimm. Die Leute werden alle hier von der Stadt ferngehalten. Aber im Prinzip funktioniert es immer noch ganz gut.
Wenn es alles so teuer wird, dann kommen die Leute mehr in die Stadt und dann gehen wir auch pleite. Noch eine Metzgerei, wo nicht mehr da ist.
Offene Proteste gibt es nicht. Kann es sein, dass Wiesbadener das aus der Portokasse zahlen?
Genau, die werden trotzdem in die Stadt fahren.
Aber es gibt auch die, die die Verkehrswende wollen.
Ich wohne hier direkt in der Innenstadt. Die Belastung mit den Autos ist extrem. Im Sommer war kaum zu atmen hier. Je weniger Autos in Wiesbaden, desto besser.
Also offen gestanden hätte man da schon längst nachziehen müssen.
Also wenn, dann parke ich im Parkhaus. Oder geh sehr viel zu Fuß. Die Leute sollen mehr mit dem ÖPNV fahren, weil Wiesbaden erstickt im Verkehr.
Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowoll schätzt seine Einwohner so ein.
Ich denke, die Leute wissen alle sehr genau, was notwendig wäre und ist. Allerdings muss man hier und da noch ein bisschen nachhelfen.
Kowoll sagt, ein Dieselfahrverbot wäre für Wiesbaden schlimmer als höhere Kosten beim Parken.
Wenn wir ein Dieselfahrverbot für Wiesbaden bekämen, kämen 130.000 Autos aus Wiesbaden und der Region nicht mehr in die Wiesbadener Innenstadt rein. Das wäre ein Kaufkraftverlust, der dramatisch wäre für die Wiesbadener Innenstadt.
Auf der Fahrbahn wird geschraubt. Hier kommen rot-weiße Klötze zwischen Radspur und Autospur als Schutz für Radfahrer. Und eine Straßenecke weiter in der Luisenstraße werden gerade große Schablonen auf die Fahrbahn gelegt. Ein B, ein U und ein S. Dann wird weiße Farbe aufgesprüht. Eine neue Busspur entsteht.
Der Bus ist schneller durch, das heißt weniger Emissionen. Hinzu kommt, dass auch die Attraktivität des Busverkehrs dramatisch steigt, weil Verzögerungen, Verspätungen damit auch ein Stück weit reduziert werden.
Nächste Woche beginnen die Umleitungen vom ersten auf den zweiten Ring, also weg vom Stadtzentrum. Wiesbaden ist so weit wie keine andere Stadt in Hessen, um die Luft zu verbessern. Die Chancen steigen, dass hier tatsächlich eine Stadt in Deutschland an einem Dieselfahrverbot vorbeikommt.
Andrea Bonhagen über das drohende Dieselfahrverbot in Wiesbaden und was die Landeshauptstadt dafür macht, um das Fahrverbot doch noch zu verhindern. Der Streit um den Diesel und die schmutzigen Großstädte, für die hessische Landesregierung ist das alles sehr schmerzhaft. Vor allem deshalb, weil Verkehrsminister Al-Wazir seit Jahren daran arbeitet, die Verkehrswende zu vollziehen, auch mit viel Werbung.
Hessen bewegt sich. Jeden Tag. Jeder von uns. Noch immer sind die meisten von uns mit dem Auto unterwegs. Die meisten sagen aber auch, Politik soll mehr für den Radverkehr tun.
Wie es etwas werden soll mit der Verkehrswende in Hessen, darüber habe ich auf der Hypermotion mit Staatssekretär Matthias Samson gesprochen und ihn zunächst gefragt, tut es denn wirklich weh, wieder Verhandlungen über Fahrverbote verfolgen zu müssen?
Ja, natürlich tut das weh, weil es im Kern in der Frage darum geht, dass Mobilität, innerstädtische Mobilität eingeschränkt werden muss. Und wir haben so viele gute Ideen, wie man Mobilität in urbanen Verdichtungsräumen besser, nachhaltiger und mit weniger Umweltauswirkungen organisieren kann, dass es weh tut, wenn man dann mit Verboten arbeiten müsste.
Verkehrswende ist das große Stichwort, das große Schlagwort auch. Hessen ist bedeutender Verkehrsstandort. Warum ist es deshalb vielleicht besonders schwierig, hier die Verkehrswende hinzubekommen?
Hessen liegt mitten in Deutschland, mitten in Europa. Wir haben viele Pendler, viele Menschen, die durch Hessen fahren und viele Menschen, die auch nach Hessen wollen, weil Hessen ein hochattraktives Land, ein guter Standort zum Wirtschaften und zum Leben ist. Und deswegen haben wir hier ganz besondere Herausforderungen. Und wir haben immer gesagt, weil wir besondere Herausforderungen haben, müssen wir auch die besondere Kompetenz zum Lösen der damit zusammenhängenden Fragestellungen entwickeln.
Drei Schlagworte fallen von Ihrer Seite immer wieder auch im Zusammenhang mit der Verkehrswende. Das ist zum einen ökonomisch, ökologisch, sozial nachhaltig muss sie sein. Was steckt denn genau dahinter? Was meint das?
Es gibt natürlich Zielkonflikte in diesem Bereich. Am Ende wollen wir eine nachhaltige Mobilität, die sicherstellt, dass man von A nach B kommt, ohne zu große Umweltbelastungen und die den urbanen Verdichtungsraum, die Städte, immer noch lebenswert macht. Und da sind wir heute noch ein ganzes Stück von entfernt. Wenn Sie im Augenblick durch Frankfurt, durch Darmstadt, durch Kassel gehen, dann erleben Sie immer noch eine Dominanz des Autos, die für viele Menschen, die dort wohnen, schwer erträglich möglich ist. Wir wollen das Auto nicht aussperren. Wir brauchen es, insbesondere im ländlichen Raum. Und viele Menschen sind darauf angewiesen. Aber wir werden Lösungen finden müssen, wo wir die verschiedenen Aspekte zusammenbringen. Günstige, nachhaltige Mobilität für alle Menschen, die darauf angewiesen sind. Vorrangig durch den öffentlichen Verkehr, aber auch mit dem Autoverkehr.
Weil Sie gerade den Autoverkehr ansprechen, ich habe mit Herrn Professor Knie gesprochen über dieses Thema. Der sagt, ich lege ihm das jetzt mal so im Mund ein Stück weit, dass das Auto eigentlich ja ein unsoziales Verkehrsmittel ist, dass es anderen den Platz wegnimmt, auch in den Städten. Würden Sie auch so weit gehen?
Herr Knie lebt mitten in Berlin und da kann man auf solche Gedanken kommen. Der ländliche Raum in Hessen zeigt, glaube ich, dass man in vielen Dingen und auch auf lange Sicht noch auf das Auto angewiesen sein muss. Es gibt nicht die eine Lösung für alle Räume, sondern man muss situations- und regional angepasste Lösungen finden. Im ländlichen Raum werden wir auch das Auto weiterhin brauchen. Und dort ist es auch in vielen Fällen ein sehr ökologisches Verkehrsmittel. Und erst recht, wenn es elektromobil mit Strom aus erneuerbaren Energien angetrieben wird.
Im Zusammenhang mit der Verkehrswende heißt es immer wieder auch, dass digitale Vernetzung da eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir immer noch nicht so weit sind in Hessen mit der digitalen Infrastruktur an sich, dann müssen wir eigentlich erst diesen Schritt gehen, bevor wir den zweiten gehen können. Oder habe ich das falsch verstanden?
Es gibt an der Stelle kein Nacheinander, sondern man muss das parallel betreiben. Wir reden seit 20, 30, 40 Jahren über intermodalen Verkehr. Also, dass man auf seinem Weg von A nach B das Fahrrad, das Auto, die S-Bahn, den Bus und vielleicht auch mal das Taxi oder zukünftig auch ein Carsharing-Angebot nutzt. Das ist multimodal. Und wir haben jetzt über das Thema Digitalisierung die verschiedenen Verkehrsträger so miteinander zu verknüpfen, dass ich diese Wegekette auch sehr gut darstellen kann über ein Handy, über meinen Rechner und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass das wir auch seit Jahrzehnten angestrebt haben, über das Thema Digitalisierung an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Und das ist eine riesige Chance. Und genau das sieht man hier bei der Hypermotion in Frankfurt.
Ihr habt Mobiles Hessen 2020 aufgesetzt im Verkehrsministerium, was so ein bisschen, finde ich jedenfalls, danach klingt wie Verkehrswende muss bis 2020 fertig sein. Wir sind aber noch gar nicht so weit. Oder sehen Sie das anders?
Das mobile Hessen 2020 war im Wesentlichen eine Antwort auf das staufreie Hessen. Ich glaube, 2015 sollte das schon erreicht werden. Wir wissen alle, das war ein hehres Ziel, was es so in dieser Form nicht geben wird. Wir haben aus dem staufreien Hessen, das sich fokussiert hat aus dem Straßenverkehr, die Thematik ausgeweitet auf den öffentlichen Verkehr, auf die Nahmobilität und auf alle Verkehrsträger. Das war der Anspruch. Auch das bleibt eine Daueraufgabe. Das wird 2020 nicht zu Ende sein. Wir sind ein ganz großes Stück weitergekommen, indem wir auch einen Fokus auf den Schienenverkehr gelegt haben, auf den ÖPNV. Die Verkehrsverbünde haben deutlich mehr Geld. Wir haben das Schülerticket eingeführt, wir haben das Landesticket eingeführt. Aber an dieser Schraube werden wir weiter drehen müssen, um ein Gesamtsystem zu erhalten, in dem die Mobilität auch zukünftig funktionieren kann. Unser Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat eine Strategie Mobiles Hessen 2035 aufgebaut, wo es zum Beispiel auch darum geht, die großen Infrastrukturen weiterzuentwickeln. Der fast schon berüchtigte Schienenring um Frankfurt, wir werden ihn irgendwann brauchen. Und da müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit wir das dann auch in den 30er Jahren dieses Jahrtausends dann auch erhalten werden.
Sie haben gerade gesagt, es wird an den verschiedenen Schrauben gedreht. Ich habe in den Doppelhaushalt 18-19 mal reingeschaut. Für Mobiles Hessen 2020 sind ungefähr 3 Millionen Euro dafür veranschlagt. Reicht das in dieser Größenordnung?
Das ist ein Ansatz, wo es darum geht, mit zusätzlichem Personal jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die großen Dinge auch wirklich voranbringen. Das wird am Ende nicht reichen für all das, was wir uns vorgenommen haben. Erst recht nicht infrastrukturseitig. Da reden wir über ganz andere Summen. Der Bundesverkehrsminister hat jetzt erfreulicherweise erkannt, dass der Knoten Frankfurt, der Schienenknoten Frankfurt massiv ausgebaut werden muss. Und das heißt, da kommt auch viel Geld vom Bund nochmal hinzu, dass wir das vom Land nur unterstützen.
Wenn Sie ganz persönlich in die Zukunft schauen, wie stellen Sie sich moderne Fortbewegungen, die Mobilität der Zukunft in Hessen vor?
Vor allem individuell. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, die auf jeden zutrifft. Jeder hat andere Bedingungen. Ich wünsche mir, dass wenn man morgens aus dem Haus geht, dass man dann immer wieder neu entscheidet, auf Grundlage guter, aktueller Echtzeitinformationen, wie der günstigste Weg ist, um zu meinem Ziel zu kommen. Wir leben gerade im Bereich der Verkehrspolitik im Augenblick mit gewissen Routinen. Und es gibt nichts Schwierigeres, als das individuelle Verkehrsverhalten, das Mobilitätsverhalten zu verändern. Dazu brauche ich attraktive Angebote und gute Informationen. Und wenn wir die haben, bin ich sicher, dass wir zukünftig viel vielfältiger und multimodaler und am Ende auch umweltbewusster unterwegs sind.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war HR Info Bilanz. Die Sendung gibt's auch als Podcast zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Aydoğan Makasci.